Hallo und herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt auf Fuel Media TV. Wir freuen uns, dass wir hier gemeinsam das Wort Gottes wieder studieren können. Und wir haben einiges vor. Und wir möchten wie immer beginnen, indem wir niederknien für ein Anfangsgebet und dann unsere Fragen beantworten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir zu dir kommen können, dass wir von dir lernen dürfen. Wir möchten dich bitten, dass du zu uns sprichst, dass wir etwas Praktisches für unseren Alltag mitnehmen können heute Abend, dass wir dein Wort besser verstehen können. Halte du alles Störende fern und gib, dass wir durch deinen Geist bewegt werden, dir noch genauer nachzufolgen. Amen. Amen. Wir haben etliche Fragen gehabt, die wir alle gar nicht heute schaffen werden. Wir werden das dann immer in den nächsten Wochen abtragen, was wir an Fragen haben. Und wir können natürlich weiterhin auch Fragen stellen. Es gibt ja manchmal auch Zeiten, wo es kaum Fragen gibt und da haben wir Mühe, diese Fragenzeit zu überbrücken. Ihr könnt Fragen stellen unter fragen@joelmediatv.de. Und jetzt wollen wir uns einer Frage widmen, die uns gestellt worden ist. Ich werde sie kurz hier vorlesen. Es geht um die Frage des Heiligen Geistes. Und die Frage ist, kann man an der, ich paraphrasiere das ein bisschen, weil es zu viele Text ist, kann man anhand der Bibel belegen, dass der Heilige Geist eine eigenständige Person ist? Wer von euch hat schon mal diese Frage entweder gehört oder sich selbst gestellt? Nicht wahr? Ist der Heilige Geist jetzt eine eigenständige Person oder ist er nur einfach eine Kraft? Die Christenheit ist ja geteilt über diesen Punkt. Und wir wollen ganz kurz anschauen, was die Bibel sagt. Schlagen wir auf 1. Mose 1, Vers 1. 1. Mose 1, Vers 1. Wer kann mir diesen Text lesen? 1. Mose 1, Vers 1. Das ist der allererste Vers der Bibel, richtig? Allererster Vers der Bibel. Was steht dort? Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Jetzt das Wort für Gott, das dort steht, ist Elohim. Schon mal gehört?
Ja.
Ganz genau. Und ich glaube, wir haben das hier schon mal behandelt vor etlichen Monaten, als derjenige die Frage gestellt hat, bestimmt gar nicht zugeschaut hat, deswegen mache ich es gerne nochmal wieder. Elohim ist eine besondere Form. Es gibt nämlich im Hebräischen wie viel, jetzt was ist das grammatische Wort dafür, es gibt im Deutschen gibt es den Singular und den Plural, richtig? Zwei. Wie viel gibt es im Hebräischen? Drei. Es gibt im Hebräischen den Singular, den Dual und den Plural. Jetzt Dual klingt wie zwei. Das heißt, im Singular ist es einer, im Dual sind es zwei und im Plural sind es demzufolge mehr als zwei. Bei uns, wenn wir Plural verwenden, dann ist es mehr als einer. Nicht wahr? Aber im Hebräischen ist es mehr als zwei. Und eine kleine Hebräischstunde am Anfang. Eloha, Singular. Elohaim, Dual. Dual meint zwei. Elohim, Plural. Plural ist mehr als zwei. Mose, der Hebräisch konnte, meint ihr, Mose konnte Hebräisch? Der konnte Hebräisch, der wusste den Unterschied. Ich war der verwendet dieses Wort, um Gott zu beschreiben. Jetzt, in dem Bericht, was ist, es heißt, und am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Was kommt in Vers 2? In Vers 2 haben wir, die Erde war wüst und leer und Finsternis lag über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte im Wasser. Und was haben wir in Vers 3? Und Gott sprach. Und das ist das Wort Gottes und das Wort Gottes steht nach Johannes 1, Vers 1 und 14 für Jesus, da haben wir alle drei zusammen, Gott, den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist, in den ersten drei Versen der Bibel bei der Schöpfung. Jetzt, wenn Gott sich vorstellt, sagt er immer, schauen wir mal ganz kurz einige Beispiele an, in 2. Mose 3, Vers 14. Das heißt, in 2. Mose 3, Vers 14, Gott sprach zu Mose, ich bin der ich bin, und er sprach, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin, der mich zu euch gesandt. Wie viel Mal kommt ich bin vor? In dem Vers? Ich bin, der ich bin, der ich bin hat euch gesandt. Dreimal. Könnt ihr sehen? Ich bin, der ich bin, der ich bin hat euch gesandt. Könnt ihr das sehen? Dreimal ich bin. Wenn die Engel singen im Himmel, Offenbarung 4, was singen sie? Heilig, heilig, heilig. Jetzt schauen wir mit mir, kommt mit mir in Matthäus 28. Matthäus 28, Vers 20, 19 und 20. Matthäus 28, Vers 19. Dort heißt es, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Kann man schon was auswendig, nicht wahr? Name bezieht sich nicht nur auf Vater, sondern Name bezieht sich auch auf Sohn und Name bezieht sich auch auf den Heiligen Geist. Das heißt, derselbe Name, der für den Vater verwendet wird, ist auch derselbe Name, der für den Sohn verwendet, ist auch derselbe Name, der für den Heiligen Geist verwendet. Könnt ihr das sehen? Alle drei haben denselben Namen. Und wenn der Name für den Charakter steht, das sagen wir mal, nicht wahr? Der Name Gottes steht für deinen Charakter, nicht wahr? Dann steht das für den Charakter von Gott und des Vaters, auch für den Charakter von dem Sohn und für den Charakter des Heiligen Geistes. Kann dieser Stuhl hier einen Charakter haben? Warum kann er keinen Charakter haben? Weil er keine Persönlichkeit hat, nicht wahr? Eine Persönlichkeit, die Entscheidung fällen kann, kann auch einen Charakter haben. Und der Name Gottes steht für den Charakter Gottes und auch der Heilige Geist hat einen Namen, er hat einen Charakter. Schaut mal mit mir in Johannes 14. Johannes 14, Verzeihung, Johannes 16 ist es, was ich suche. Johannes 16, Vers 33. Johannes 16, Vers 33, die Bibel sagt, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Jetzt könnt ihr sehen, das ist 16,13, Entschuldigung, 16,13, aber danke, dass ihr aufmerksame Zuhörer habt. Das war 16,13 für alle, die sich auch wundern hinter dem Bildschirm. Es gab hier gerade wütende Proteste. Nein, keine wütenden Proteste. 16, Vers 13. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Jetzt, diese Aussage macht überhaupt nur Sinn, wenn der Heilige Geist überhaupt die Möglichkeit hätte, aus sich selbst zu reden, richtig? Ein Roboter, der gar nicht aus sich selbst reden kann, von dem muss ich nicht sagen, er wird nicht aus sich selbst reden, sondern er wird das reden, was andere hören. Der Gedanke hier ist, der Heilige Geist, der reden könnte, wenn er wollte, verzichte darauf und sagt lieber das, was er hört. Also wenn ich hier stehe und sage, die ganze Predigt, die ich mir ausgearbeitet habe, ist das, was mir mein Antrag gesagt hat, dann sagt er etwas aus, nicht wahr? Warum? Weil ich auch mir selbst etwas hätte ausdenken können, nicht wahr? Und das ist ein wichtiger Punkt. Jetzt schauen wir ganz kurz in Apostelgeschichte 4, 5. Apostelgeschichte 5, Vers, Apostelgeschichte 5, Vers 3. Da heißt es, Apostelgeschichte 5, Vers 3, Petrus aber sprach, Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du wen belogen hast? Den Heiligen Geist. Kann ich die Liebe belügen?
Ja.
Denkt nach, was ihr sagt. Kann ich die Liebe belügen? Nein, kann man nicht belügen. Kann ich elektrischen Strom belügen? Kann ich Magnetfelder belügen? Aber kann ich euch belügen? Warum? Ihr habt Persönlichkeit im Gegensatz zur Liebe. Die Liebe ist keine Persönlichkeit. Obwohl Gott ist die Liebe, in dem Fall schon. Aber als abstraktes Konzept hat die Liebe als Kraft keine Persönlichkeit. Das Magnetfeld hat keine Persönlichkeit, obwohl es eine Kraft hat. Der elektrische Strom hat eine Kraft, hat aber keine Persönlichkeit. Aber den Heiligen Geist kann man belügen. Und man erfüllt sich dann auch belogen. Die Bibel sagt auch, man kann den Heiligen Geist betrüben, nicht wahr? Habt ihr mal versucht, den Wind zu betrüben? Oder vielleicht poetisch gesehen, aber nicht wirklich. Nee, er ist nicht wirklich. Denn bei dem Heiligen Geist, wenn der betrübt ist, dann verlieren wir unsere Erlösung. Ich war das nicht nur ein poetisches Bild, das ist Leben und Tod. Schaut mal mit mir in Offenbarung 14, Offenbarung 14, Vers 13. Offenbarung 14, Vers 13. Dann steht: Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, die zu mir sprach: Schreibe, glückselig sind die Toten, die im Herrn sterben von nun an. Ja, spricht wer? Der Geist. Kann der Geist sprechen? Hat er selbst eine Meinung? Sagt er ab und zu auch mal was? Der Geist spricht selbst. Er ist eine Persönlichkeit. Sie sollen aber ruhen von ihren Mühen, ihre Werke aber folgen ihnen nach. Jetzt schauen wir gemeinsam Matthäus an. Und man könnte viel mehr dazu sagen. Machen wir nicht, weil wir, ich denke, das auch schon ausreichend ist. In Matthäus 3. Dass wir das richtig kriegen, ja? Matthäus 3, Vers 16 und 17. Haben wir das? Matthäus 3, Vers 16 und 17. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser und siehe, da öffnete sich ihm der Himmel und er sah den, wen, den? Geist Gottes, wie eine Taube, das heißt nicht, dass der Geist eine Taube ist, aber wie eine Taube, herabsteigen und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Also wir haben auf der Erde Jesus. Und dann haben wir, den Heiligen Geist. Und dann haben wir eine Stimme vom Himmel, ja? Und wer spricht vom Himmel? Wer sagt, dies ist mein Sohn? Gott, der Vater. Jetzt manche Leute glauben, dass der Sohn, der Vater und der Heilige Geist einfach nur ein Gott, also im Sinne von einer Person sind, die sich unterschiedlich manifestieren. Also entweder es ist der Vater und wenn es nicht gerade der Vater ist, ist es dann der Sohn. Ja? Versteht ihr, was ich meine? Leute, die denken, okay, es ist nur eine Person, die mal der Vater ist, mal der Sohn und mal der Heilige Geist. Könnt ihr sehen, dass diese beiden Verse das widerlegen, dass alle drei gleichzeitig sichtbar oder hörbar gewesen sind. Das heißt, es gab hier Menschen, die standen hier und konnten gleichzeitig den Sohn sehen, den Vater hören und den Heiligen Geist sehen. Alle drei. Und es war nicht der Vater, der hier vom Heiligen Geist gesprochen hat, sondern waren alle drei unterschieden, alle gleichzeitig gegenwärtig. Und das macht deutlich, es gibt drei und sie sind alle voneinander zu unterscheiden. Was meint die Bibel, wenn sie sagt, es gibt einen Gott? Habt ihr mal gelesen? Die Bibel sagt, es gibt einen Gott? Gibt es einen Gott oder gibt es mehrere Götter? Einen Gott. Schaut mal mit mir in 5. Mose. 5. Mose 6. 5. Mose 6, Vers 4. 5. Mose 6, Vers 4. Die Bibel sagt: Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Hat jemand eine andere Übersetzung? Außer allein? Der Herr allein? 5. Mose 6, Vers 4. Genau, aber hat im Deutschen...
Ein einziger.
Das hebräische Wort an dieser Stelle heißt Echad. Das meint einzig, einig, zusammengekommen, ja? Das erste Beispiel für Echad findet sich in 1. Mose, wo es heißt, da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Da wird ein Tag aus Abend und Morgen, ja? Wie viele Tage waren es? Ein Tag, ja? Aber aus wie vielen Bestandteilen bestand er? Zwei, Abend und Morgen, beide voneinander zu unterscheiden. Das nächste Mal, wo das vorkommt, oder am wichtigsten, ist in 1. Mose 2. Und das macht das am deutlichsten. 1. Mose 2, Vers 24. 1. Mose 2, Vers 24. Die Bibel sagt uns: Da sprach der Mensch, das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Die soll Männin heißen. Das ist Vers 23, was ich lese. Denn für Mann ist sie genommen. Vers 24. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden was sein? Ein Fleisch. Wie viele Personen sind in einer Ehe? Zwei. Aber wie viel Fleisch sind sie? Ein Fleisch. Sind sie zwei Fleisch? Nein, sie sind ein Fleisch. Ja. Gott hat kein Problem, zwei Personen als ein Fleisch zu sehen. Und er hat auch kein Problem damit, drei Persönlichkeiten der Gottheit als einen Gott zu beschreiben. Vielleicht gibt es ein paar Dinge, die wir nicht ganz begreifen können, aber das ist, was die Bibel sagt. Okay? Und wir sollten uns gar nicht erst vornehmen, über Gott zu stehen, das alles begreifen zu können. Aber das, was wir sagen können, was die Bibel sagt, können wir auch bestätigen. Und wir sollten uns da das nicht alles kleinreden und sagen, es ist gar nicht so, sondern es ist genau so. Der Heilige Geist ist eine Person, genauso wie Jesus und der Vater. Und Wichtiger vielleicht noch zu wissen, als dass er eine Person ist, ist das, was er macht. Was macht er? Er überführt von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Und genau, wenn ihr mehr Fragen habt zu dem Thema oder zu anderen Themen, schreibt uns unter fragen@joelmediatv.de. Nächste Woche haben wir mehr spannende Fragen, die wir heute nicht geschafft haben, denn wir müssen jetzt zur Offenbarung kommen. Heute haben wir Offenbarung 11. Wer war letzte Woche da? War der letzte Woche da? Wie war es letzte Woche? War gut, oder? Letzte Woche einen guten Lehrer, oder? Eine gute Lehrerin. Offenbarung 11, Vers 11. Letzte Woche hattet ihr darüber gesprochen, noch einmal darüber, dass die ganzen Menschen auf diese toten Zeugen geschaut haben. Die waren gequält, sich haben gefühlt, nicht wahr? Könnt ihr euch erinnern? Machen wir eine kurze Wiederholung. Wir sprechen immer noch über die beiden Zeugen. Die beiden Zeugen sind Alte und Neue Testament, die Bibel. Und wir hatten gesehen, dass sie über das Mittelalter hinweg schwer verfolgt wurden. Aber dass dann der stärkste Angriff gegen die Bibel, was war? Die französische Revolution, dargestellt in den Versen, die wir in den letzten Wochen studiert haben. Und dass für einen Zeitraum von einem gewissen Zeitraum die Bibel verboten wurde. Und in diesem Zeitraum, wo die Bibel verboten wurde, haben sich die Menschen gefreut, weil sie geglaubt haben, jetzt ist endlich der, wie sie meinten, Aberglaube des Mittelalters vorbei, nicht wahr? Und sie hatten sich immer gequält gefühlt durch die Bibel. Warum fühlt man sich gequält durch die Bibel? Könnt ihr noch kurz wiederholen, die da gewesen waren letztes Mal? Warum fühlen sich manche Menschen gequält durch die Bibel? Schuldgefühle, wenn sie sehen, wer sie wirklich sind, nicht wahr? Das Gewissen, ja, was noch? Du wolltest was sagen?
Sie lieben die Sünde.
Ja, wenn sie die Sünde mehr lieben als die Wahrheit, nicht, dann fühlt man, ihr habt das wahrscheinlich alles schon mal erlebt, nicht wahr? Man möchte an etwas festhalten, obwohl man weiß, das ist nicht gut. Und dann liest man die Bibel und man fühlt sich irgendwie so ein bisschen so wie das Stechen in der Seite, nicht wahr? Oder im Kopf oder was auch immer. Und da ist man manchmal froh, wenn einem jemand sagt, ach, die Bibel ist, sagt man sowieso gar nicht und nicht wahr? Dann greift man das wie ein Strohhalm und sagt, na, vielleicht brauche ich gar nicht an die Bibel glauben, ich kann einfach weitermachen, wie ich will. Aber dieser Strohhalm, der knickt ganz schnell, schneller als man glaubt. Und das war auch in der Französischen Revolution so. Die Leute haben gedacht, sie wurden befreit. In Wirklichkeit wurde es schlimmer als je zuvor. Es war ein reines Blutbad in den darauf folgenden Jahren. Und heute wollen wir zu Vers 11 kommen. Nachdem wir jetzt so lange über den Tod sozusagen in Anführungsstrichen der Bibel gesprochen haben, kommen wir heute zu Vers 11. Lesen wir Vers 11 und schauen mal im Detail an, was dort steht. Und nach den 3,5 Tagen kam der Geist des Lebens aus Gott in sie und sie stellten sich auf ihre Füße und eine große Furcht überfiel die, welche sie sahen. Fassen wir kurz zusammen. Was passiert in dem Vers 11?
Das Leben kommt wieder.
Das Leben kommt wieder. Wie nennt man das? Buchstäblich. Sie stehen wieder auf. Sie stehen auf ihren Füßen, ja? Ja, sie haben eine Auferstehung. Das Leben kommt wieder. Wie sagt die, das ist eigentlich schon eine Interpretation, aber eigentlich seid ihr, ich meine, das ist natürlich klar. Aber was sagt die Bibel genau? Wie kommt das Leben wieder?
Aus Gott
durch den Geist des Lebens. Könnt ihr das sehen? Okay, der Geist des Lebens kommt, passt eigentlich ganz gut zu unserem Thema heute, oder? Der Geist des Lebens
von Gott,
also das ist sozusagen Gott, und er sendet seinen Geist des Lebens wieder und Leben kommt in sie hinein. Was noch, was du hast gesagt, nach 3,5 Tagen, nicht wahr? Es gibt eine Zeitperiode nach 3,5 Tagen. Okay, werden wir auch gleich noch genauer sagen, was das bedeutet.
Die stehen auf ihren Füßen.
Also stehen auf Füßen. Und was noch? Wer hat vorher auf sie geschaut?
Die Gottlosen,
ja, die ganzen Völker, alle Nationen, Stämme, Sprachen, die Völker. Furcht überfällt die Völker. Sozusagen das Comeback der Bibel, sozusagen. Ja? Jetzt wollen wir sehen, was da passiert ist. Überfällt die Völker. Gut. Fangen wir mal einfach ein bisschen systematisch an, das durchzugehen. Das entscheidende Element am Anfang ist das hier, nicht wahr? Von Gott kommt das Leben in sie wieder. An welchen Vorgang erinnert euch das? An die Schöpfung. Was genau ist bei der Schöpfung passiert? Okay, der Geist Gottes schwebt im Wasser, das stimmt. Aber da war noch kein Leben am ersten Tag, nicht wahr? Da war nur Licht.
Gott hauchte den Odem in Adam und dadurch in...
Genau, Gott hauchte den Odem in Adam. Jetzt, wo kam Adam her?
Aus der Erde.
Okay, das stimmt. Stieg er aus der Erde?
Nein.
Sondern? Er wurde geformt. Von wem? Jetzt ist es interessant, das ist nicht genau unser Thema, aber ist es nicht interessant, dass Gott bei allen Dingen, die er geschaffen hat, bei fast allen gesagt hat, es werde Licht. Es werde ein Zedernbaum. Es werde der Jupiter. Es werde ein Wal. Aber als Gott den Menschen gemacht hat, hat er sich hingekniet sozusagen oder hingehockt und hat mit seinen Händen im Staub gespielt, in Anführungsstrichen, ja? Hat den Menschen geformt und, nicht wahr? Und was hat er dann gemacht? Er hat den Odem wohin geblasen? Die Nase. Jetzt von allen Körperlöchern, die wir haben, im Gesicht. Welches ist das Kleinste? Die Nase, oder? Jetzt, wenn ihr jemanden von Mund zu Mund oder von Mund zu Nase beatmet, von Mund zu Nase beatmen wollt, könnt ihr das aus der Ferne machen. Was müsst ihr tun, um jemanden den Atem des Lebens in die Nase zu blasen? Da muss man ihm ganz nahe kommen und förmlich direkt Angesicht zu Angesicht kommen. Ja? Das heißt, als Gott den Menschen schuf, hätte er das auch aus der Ferne machen können. Aber er kam den Menschen so nahe, wie man überhaupt nur kommen kann. Ich meine, wir als Menschen können den Menschen nicht näher kommen, oder? Mund zu Nase, viel näher geht es nicht mehr. Ja? Und so nahe kam Gott den Menschen. Das ist interessant, oder? Das nur nebenbei, wenn es darum geht, um die Schöpfung des Menschen. Das zeigt, was für einen Wert wir haben, oder? All die großen Galaxien, die wir bewundern, sind nichts gegen uns. Und deswegen ist Jesus auch nicht für die Galaxien gestorben, sondern wegen uns. Das ist der Wert, den Gott im Menschen sieht. Jetzt, wie wird der Mensch genannt in 1. Mose 2, Vers 7, als er den Geist, den Odem des Lebens bekommt? Wie wird er genannt? Eine lebendige Seele, nicht wahr? Eine lebendige Seele. Wir wissen, der Mensch ist eine Seele und hat keine Seele. Kennt den Unterschied, nicht wahr? Die meisten Menschen denken, der Mensch hat eine Seele, aber die Bibel sagt, der Mensch wurde eine Seele, das heißt, er ist eine Seele. Die 8 Seelen auf der Noah-Arche, nicht wahr? Jetzt schaut mal mit mir in Hiob 33, Vers 4. Hiob 33, Vers 4. Hiob 33, Vers 4 sagt, der Geist Gottes hat mich gemacht und der Odem des Allmächtigen erhält mich. Übrigens, das ist ein interessanter Vers, denn er zeigt, dass der Heilige Geist schöpferische Kraft hat, nicht wahr? Die Bibel sagt, Gott hat geschaffen. Die Bibel sagt, Jesus hat geschaffen. Jesus ist der Schöpfer, nicht wahr? Aber die Bibel sagt auch, der Heilige Geist hat uns geschaffen. Habt ihr es gewusst? Und alle drei beteiligt. Jeder hat seine spezielle Aufgabe gehabt. Und dann heißt es, der Odem des Allmächtigen erhält mich am Leben. Das heißt, es ist der Geist, es ist der Atem, den wir von Gott bekommen haben, der uns am Leben erhält. Schlagen wir auf. In Psalm, nee, stimmt nicht. In Hiob 27, Hiob 27, Vers 3. Manche Leute fragen sich, ja, was ist denn der Odem? Ist vielleicht der Odem so eine Art Seele? Was ist der Odem? Hiob 27, das ist eine gute Wiederholung über den Zustand auch der Toten. Ja? Das ist so etwas, was immer wieder gefragt wird. Hiob 27, Vers 3. Ja, solange noch mein Odem in mir ist und der Hauch Gottes in meiner Nase. Also wo ist der Hauch? Der Hauch ist in der Nase. Wenn ihr wissen wollt, was der Odem Gottes ist, dann macht ihr... Das ist der Odem, ja? Ist keine irgendwie... Wenn Jesus sagt, Herr, nimm meinen Geist auf, was hat er gemeint? Hat er irgendwie so eine Halbseele gemeint, die als durchs Universum... Und was hat er gemeint? Er hat den Odem gemeint, in der Nase, ja? Den Lebensatem, Atem, der zu Gott gegangen ist. Zurück. Genau. Schaut mal mit mir in Prediger. Wer hat Prediger geschrieben? Salomo, ganz genau. Prediger. Wann hat Salomo Prediger geschrieben? Als er jung oder alt war? Als er alt war. Weil er schaut aus seinem Leben zurück, nicht wahr? Was er alles verkehrt gemacht hat. Das Buch Hohelied hat er geschrieben, als er jung war. als er noch eine Frau hatte. Später hat er wie viele Frauen gehabt?
1000.
1000, genau. Und dann in Prediger beschreibt er, wie enttäuschend das Ganze war. Formuliert er so, was für ein Desaster das war. Das ist eine Katastrophe. Aber es waren nicht nur die 1000 Frauen, das waren auch die vielen Götzen, die dann kamen eins zum anderen. Aber in Prediger 12, Vers 6, da gibt es eine der interessantesten Beschreibungen über den Tod, eine der poetischen Beschreibungen über den Tod. Kennt ihr die? Ehe die silberne Schnur zerreißt und die goldene Schale zerspringt und der Krug an der Quelle zerbricht und das Schöpfrad zerbrochen in den Brunnen stürzt. Und dann sagt er in Vers 7, und der Staub wieder zur Erde zurückkehrt, wie er gewesen ist, und der Geist zurückkehrt zu Gott, der ihn gegeben hat. Das ist ein Bild, das immer wieder in der Bibel vorkommt, der Geist Gott, der Atem, gibt uns Leben, und wenn wir sterben, geht der Atem zurück. Das heißt, dieses Bild, das Gott verwendet, oder das hier in Offenbarung beschrieben wird, dass der Geist des Lebens hineinfährt, und ihr habt das ja sofort gesehen, aber wir wollen es nochmal bestätigen, ist ein Bild dafür, dass die beiden Zeugen wieder lebendig werden. Jetzt, wir müssen uns natürlich fragen, was bedeutet es, dass das Alte und das Neue Testament lebendig werden? Die waren ja nicht buchstäblich tot, nicht wahr? Das war ja nur symbolisch. Und da müssen wir uns Gedanken machen, was das heißt. Aber wir wollen erstmal sehen, dass hier tatsächlich so ein Prozess der Auferstehung, des Wiederneulebens gemeint ist. Schauen wir noch gemeinsam in Jakobus 2, Vers 26. Und hier wird etwas Interessantes gesagt. Jakobus 2, Vers 26. Hier steht in Jakobus 2, Vers 26, denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, also auch der Glaube ohne die Werke tot. Der Jakobus macht eine einfache Gleichung. Er sagt, lass mal hier hin. Glaube, Werke entspricht, was ist das Pendant zum Glauben? Nicht das einfach das, was dem entspricht in diesem Vers. Also, so wie der Glaube ohne Werke, so ist auch
der Leib.
Der Leib. Und was ist das Gegenstück zu den Werken?
Geist.
Der Geist. Jetzt, das finde ich interessant. Nehmen wir mal an, ihr hättet die beiden Worte Glaube und Werke den beiden Worten Leib und Geist zuordnen sollen. Wie hättet ihr das zugeordnet, aus dem Bauch heraus?
Eher umgekehrt.
Wir würden eher sagen, naja, die Werke, die sind so wie der Körper, nicht wahr? Und der Glaube ist wie der Geist, nicht wahr? So würden wir denken, nicht wahr? Aber in Wirklichkeit ist es genau andersrum. Der Glaube ist wie der Leib. Und das, was den Glauben lebendig macht, sind die Werke. Ist das, was wir tun. Mit anderen Worten, hier zu sitzen und zu sagen, ja, ich denke, das ist alles richtig, da kann man genauso gut tot sein. Ist man immer noch geistig tot? Es sei denn, man tut, was man sagt. Ja, das Tun, der Geist ist das, was uns was atmet, nicht wahr? Der Atem. Und das, was ein Christ tut, hält ihn geistlich am Leben. Mit anderen Worten, wenn wir nicht ausleben, das, was wir glauben, sind wir nach kurzer Zeit tot. Wie lange hält man aus ohne Atmen? 3 Minuten?
Manche vielleicht auch 6.
Aber niemand mehr als 10 Minuten, oder? Was heißt es also, wenn wir 10 Minuten lang uns völlig unchristlich verhalten haben? Wir sind was? Geistlich tot! Ja, jetzt hängt das nicht an den 10 Minuten auf, aber ihr versteht das Prinzip, ja? Wenn wir uns über einen längeren Zeitraum, oder auch kurzen Zeitraum auch schon, nicht geistlich verhalten, nicht christlich verhalten, nicht im Sinne Gottes, sind wir tot. Jetzt ist Gott in der Lage, Tote wieder zum Auferstehen zu bringen.
Ja.
Schaut mal mit mir in Epheser 2. Epheser 2. Epheser Epheser 2, Vers 1. Dort heißt es, auch euch, die ihr was wart? Die ihr tot wart durch Übertretung und Sünden. Das heißt, mit anderen Worten, Sünde rein, Geist raus. Geist rein, Sünde raus. Sünde rein, Geist raus. Weil Sünde ist tot, richtig? Wie der Geist oder wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne das auszuleben tot. Sünde rein, Geist raus. Geist rein, Sünde raus. Das ist das Prinzip. Denn der Heilige Geist bringt was in unsere Herzen hinein? Leben, ja, was noch? Was sagt die Bibel noch? Er bringt Leben hinein, geistliches Leben, was noch? Was bringt er hinein? Ruhe, der Geist bringt Ruhe, nicht wahr? Frieden, kennt ihr irgendeine Bibelstelle? Ihr habt viele gute Sachen gesagt, aber sagt mir mal eine Bibelstelle, wo steht, was der Geist in unser Herz hineinbringt?
Liebe.
Liebe, wo steht's?
Auch in Epheser.
Auch bei dieser,
ja, das stimmt. Schaut mal mit dir in Römer 5. Römer 5, da wird es am deutlichsten. Römer 5, Vers 5. Römer 5, Vers 5. Was steht dort? In Römer 5, Vers 5, dort steht, die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Ihr seht, der Heilige Geist, wenn er in unser Herz kommt, bringt er was mit? Liebe. Und was ist Liebe in der Bibel? Liebe ist, Gott ist die Liebe, das stimmt? Das ist Glaube, ja, fast. Aber Glaube und Liebe hängen ganz eng zusammen. Liebe ist die, Römer 13, Vers 10, Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Der Heilige Geist bringt Liebe. Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes, deswegen Geist hinein, Sünde raus. Erfüllung des Gesetzes, weil Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Deswegen Sünde rein, Geist raus, weil der Geist bringt die Liebe mit sich. Und wenn der Geist verlässt, verlässt uns auch die Liebe. Deswegen sagt die Bibel, wenn die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe erkalten. Seht ihr das?
Glaube und Liebe ist nichts.
Ganz genau. Deswegen sagt der Galaterbrief, schaut mal in Galater. Schaut mal in Galater. 5. Galater 5. Vers 6. Jetzt kommen wir alle zusammen. Galater 5, Vers 6, dort heißt es, denn in Christus Jesus, seid ihr da? Galater 5, Vers 6, denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Glaube Werke, nicht wahr? Wodurch wird er wirksam, der Glaube? Durch die Liebe. Also der Glaube wirkt durch die Liebe sozusagen, ja? Ohne Liebe kann der Glaube nicht wirken. Das heißt, wenn ich einfach nur an Gott glaube, aber ich habe keine Liebe in mir und dann etwas tue, nützt es nichts. Die echten Werke, die mich geistlich am Leben erhalten, sind die, die aus Liebe geschehen, ja? Und die Liebe kommt durch den Geist. Könnt ihr sehen, warum jetzt der Paulus die Werke mit dem Geist verknüpft? Weil die Werke ist das, wo die Liebe reinkommt. Der Geist bringt die Liebe mit sich. Und das ist deswegen so wichtig, darüber nachzudenken. Vielleicht glauben wir alle an Jesus, aber vielleicht tun wir nicht alle das aus Liebe. Nicht wahr? Echter Glaube ist wirksam. Das heißt, und woran erkennt man eine Wirkung? Ja. Logisch, nicht wahr? Eine Wirkung erkennt man daran, dass sie wirkt, dass sie etwas bewirkt. Wenn in unserem Leben sich nichts bewegt, nichts bewirkt wird, wenn wir immer so bleiben, wie wir sind, dann fehlt uns der Geist. Eine Person, die sich über Monate lang oder über Stunden lang gar nicht bewegt, wo sich nichts verändert, die nennt man tot, nicht wahr? Selbst wenn man schläft, dann atmet man noch so ein bisschen, nicht wahr? Aber wenn jemand tot ist, dann ist einfach nur steif, gar nichts da. Und wenn unser Leben einfach über Wochen, Monate einfach sich gar nichts verändert, alles so ist wie immer, dann sind wir eine geistliche Leiche. Habt ihr das gewusst? Eine geistliche Leiche. Aber preist den Herrn, Gott kann auch geistliche Leichen wieder zum Leben erwecken. Wie viel braucht er dazu? Nur dein Geist. Und da werden wir noch mehr drüber sprechen. Aber jetzt kommen wir nochmal zurück zur Bibel. Denn das Ganze ist ja eigentlich ein verknüpft jetzt mit der Bibel. Und bei der Bibel ist die Sache ein bisschen anders. Denn die Bibel ist ja nun nicht wirklich sündig gewesen, nicht wahr? Aber die Bibel wurde verfolgt. Und die Bibel war sozusagen 3,5 Tage tot. Was meint ihr, bevor wir jetzt weiter hineingehen? Wie hat Gott wohl darüber gedacht, als die Menschen seine Bibel so und seine Religion so in den Schmutz gezerrt haben und öffentlich erklärt haben per Gesetz, es gibt keinen Gott und die Bibel verboten haben, die Bibel verbrannt haben? Wie hat Gott wohl gedacht? Schmerz, ja?
Trauer.
Trauer?
Ja, der wurde im Leid auf diese, für uns, die Menschen, welche das taten. Warum er ist ja gestorben für die
Menschen. Ja, das stimmt. Er ist gestorben für die Menschen. Es tut ihm leid. Ja, was sollst du?
Das erinnert mich an Volk Israel, wo sie durch die Wüste gezogen sind und wo sie nicht gehört haben. Hat auch gesagt, er erweckt jetzt neue Generationen, dass
genau. Er musste dann einen neuen Plan erwecken, eine neue Generation erwecken. Ja. Schaut mal mit mir in Jesaja 37.
Ich denke, er braucht das da ein gewisser Zorn da.
Aha. Schaut mal, was er sagt. Und das finde ich sehr. Er stellt eine rhetorische Frage in Jesaja 37, Vers 23. Die spricht er natürlich jetzt nicht an Frankreich aus, aber weil Gott sich nicht ändert, weil er immer der gleiche ist, können wir sehen, dass er auch in einer solchen Lage genauso reagiert hat. In Jesaja 37, Vers 23. Das ist übrigens die Situation von Hiskia. Ihr wisst, Hiskia war der König von Jerusalem. Was war passiert? Für alle, die Geschichte vielleicht nicht kennen.
Sind
eine Belagerung gekommen. Wer ist gekommen? Welche Nation? Das waren die Assyrer, nicht wahr? Assyrer hatten schon das ganze Nordreich gefangen genommen und weggeschleppt und dann kamen sie ein paar Jahre später ins Südreich und hatten das gesamte Südreich eingenommen bis auf Jerusalem. Nur noch Jerusalem stand da, nicht wahr? Und sie waren umzingelt von dieser Weltmacht Assyrien und Hiskia hatte keine Ahnung, was er tun sollte. Und dann kam auch noch der Abgesandte des assyrischen Königs, hat sich vor die Stadtmauer gestellt und hat angefangen, Gott zu lästern. Und sogar auf Hebräisch. Und dann sind einige der Beamten von Hiskia zu ihm gekommen und gesagt, bitte sprich auf Aramäisch zu uns, damit die Leute das nicht hören. Und er hat weiter auf Hebräisch gesprochen, um das ganze Volk zu verachten und in Angst zu machen. Wir werden euch alle dem Erdboden gleich machen. Und bisher hat keine Stadt uns widerstanden. Und dann hat Hiskia auf den Ratschlag von Jesaja gebetet, nicht wahr? Und dann sagt Gott folgenden Vers: Angesichts der Tatsache, dass die Assyrer mit erhobener Hand sagen, wer ist euer Gott? Gott soll mal kommen. Wir sind jetzt hier diejenigen, die die Religion hier kaputt machen. Schaut in Vers 23, was Gott sagt. Wen hast du verhöhnt und gelästert? Und gegen wen hast du deine Stimme erhoben und deine Augen stolz emporgerichtet? Gegen den Heiligen Israels. Hat Gott schon eine rhetorische Frage gesagt. Weißt du, mit wem du es aufgenommen hast? Weißt du, gegen wen du kämpfst? Ist dir bewusst? Stellt euch vor, ihr seid ein großer, starker Mann, nicht wahr? Da kommt so ein kleiner, der Vergleich hinkt natürlich, ja, aber nur, dass wir jetzt das Bild bekommen. Ein kleiner Jüngling, 14, 15 Jahre alt, vielleicht schmächtig, und er fängt an, euch zu beleidigen. Und ihr seid vielleicht, ich will nicht sagen, Boxweltmeister oder Karate, irgendwas, ja, wirklich. Und er fängt an, euch zu beleidigen. Und er fängt euch an, zu treten und zu schlagen und anzuspucken. Könnt ihr das Gefühl empfinden, was Gott empfindet? Ihr wisst ganz genau, der hat keine Chance gegen mich und er kämpft immer weiter. Ich habe meinen Schwiegersohn, nicht Schwiegersohn, habe ich Schwiegersohn gesagt? Mein Schwager, wollte ich sagen. Keine falschen Gerüchte in die Welt setzen. Mein Schwager ist mehrfacher deutscher Meister im Karate. Er ist ein lebensgefährlicher Mensch. Der könnte euch alle auf einmal außer Gefecht setzen. Und zwar so, dass ihr vielleicht nicht mehr aufwachen würdet. Das ist wirklich gefährlich. Also wenn die einen schwarzen Gurt haben, man hat keine Chance, ihn auch nur zu ärgern. Selbst wenn man von der Seite kommt und irgendwie mal so antipsen will, er hat sofort... Ja, man hat keine Chance. Und er ist mal interessanterweise geschlagen worden in der Schule. Und hier was er gemacht hat. Er hat nicht zurückgeschlagen, er hat sich umgedreht und gesagt, wenn du es noch einmal tust, ich lasse dich wissen, ich bin deutscher Meister im Karate, wenn du es noch einmal tust. Und es hat gereicht. Der hat nie wieder gemuckt, nicht wahr? Er hat nicht zurückgeschlagen. Ich lasse dich wissen. Vielleicht hast du es nicht gewusst. Ja? Vielleicht denkst du, ich bin auf deiner Ebene, nicht wahr? Aber ich bin weit über deiner Ebene. Egal, was du, wenn du mit 5 Freunden kommst, die sind für mich, ich bin deutscher Meister im Karate. Und ich denke mir so ein bisschen, dass Gott ist vielleicht noch nicht mal wirklich böse. Er denkt, wisst ihr nicht, gegen wen ihr ankämpft? Ich bin der Allmächtige. Während ihr die Bibel verbrennt, lässt mein Odem euch noch am Leben. Ich bräuchte sozusagen nur auf den Knopf drücken, ihr werdet alle tot umfallen, wie die Fliegen. Ist euch bewusst, gegen wen ihr kämpft? Und das sollte auch uns bewusst sein, wenn wir gegen Gott kämpfen, nicht wahr? Dass Gott selbst die Bösen, die ihn hassen, immer noch am Leben hält, weil er immer noch hofft, dass sie eventuell doch noch durch irgendetwas zur Vernunft kommen. Er sagt, weißt du, gegen wen du kämpfst? Glaubt ihr ernsthaft, dass dieses Verbrennen der Bibel irgendetwas an der Wirksamkeit der Bibel verändern wird? Glaubt ihr ernsthaft, dass nur wenn man in der französischen Parlament sagt, es gibt keinen Gott, dass sie deswegen aufhören zu existieren? Glaubt ihr, ich lasse mich davon beeindrucken? Und er hat einen Plan. Schaut mal mit mir in Jeremia 16, Vers 21. Manchmal kann man ja verzweifelt sein, wenn man sieht, wie der Unglaube sich ausbreitet und man denkt, nicht wahr? Aber Gott ist völlig in Kontrolle. Er hat alles in seiner Hand. In Jeremia 16, Vers 21, da heißt es, darum siehe, ich werde es sie diesmal wissen lassen, werde sie meine Hand und meine Macht erkennen lassen und sie sollen erfahren, dass mein Name Herr ist. Gott sagt, ich werde es deutlich machen. Ihr habt gegen die Bibel gekämpft. Ihr habt behauptet, die Bibel ist ein altes Märchenbuch, dem man nicht vertrauen kann, das voll von mittelalterlichen Hirngespinsten ist. Ich werde euch zeigen, mitten im Zeitalter der Aufklärung, der französischen Revolution, ich werde euch zeigen, dass die Bibel gewaltig ist. Könnt ihr sehen, dass das Gottes Plan war? Nach diesem Angriff auf die Bibel, nach dieser totalen Blasphemie, hat er einen Plan. Er möchte zeigen, dass die Bibel vertrauenswürdig ist und dass die Bibel viel mehr zu bieten hat, als die Leute gedacht haben, die die Bibel in Anführungsstrichen umgemacht haben. Jetzt schauen wir mal ein bisschen weiter diesen Gedanken der Auferstehung an. Wer war die erste Person in der Bibel, die auferstanden ist?
Von den Toten
auferstanden. Nicht aus den Ruinen auferstanden, sondern von den Toten auferstanden. Lazarus war im Neuen Testament einer derjenigen, aber gab es jemanden, der schon im Alten Testament auferstanden ist? Wer war der Erste? Jemand, der mit Mut der den Namen sagt, es war Mose. Jetzt wollen wir kurz prüfen, ob das stimmt. Ist Mose von den Toten auferstanden? 5. Mose 34. Das ist eine tolle Geschichte. Das Buch 5. Mose enthält all die Predigten, die Mose gehalten hat, kurz bevor bevor das Volk Israel in das verheißene Land gegangen ist, nicht wahr? Warum durfte Mose nicht mit? Wegen der einen Sünde, wo er den Felsen zweimal geschlagen hat, nicht wahr? Und er hatte noch gebeten, Gott, bitte lass mich mit ins Land Kanaan ziehen, nicht wahr? Lass es mich noch sehen, ja? Nein, du kannst nicht mit hinein. Warum konnte Gott ihn nicht mit, wisst ihr das, warum Gott ihn nicht, war das nicht eine harte Strafe, dass Gott gesagt hat, du kannst nicht mit ins Land Kanaan, wegen einer Sünde? Warum hat Gott das gemacht? Okay, er war gerecht, ja, das stimmt. Aber es gab Menschen im Volk, die hatten viel schlimmere Sünden begangen, nicht wahr? Da gab es Leute, die haben nicht wahr, viel, viel schlimmere Sünden begangen, die sind trotzdem nach Kanaan eingegangen.
Aber er war ein Führer.
Er war ein Führer, das stimmt. Das stimmt. Und hier ist einer der Hauptgründe. Was hat das Volk Israel 40 Jahre lang über Mose gesagt?
Ach, gelästert und geschimpft.
Was haben sie gesagt? Du hast uns aus Ägypten rausgeführt, damit du was machst. Damit wir in der Wüste sterben, nicht wahr? Und du dich an unserem Reichtum bereicherst. Sie haben 40 Jahre immer lang gesagt, du hast uns aus Ägypten geführt. Du bist schuld an der ganzen Misere, nicht wahr? Du, Mose. Haben über Mose gemeckert. Jetzt Mose hat immer gesagt, hey, Moment, das war Gott. Gott hat uns hier rausgeführt, Gottes Führung. Ich weiß, sie haben ja die Wolken und Feuersäule eigentlich gesehen. Aber obwohl sie das gesehen haben, haben sie immer gesagt, Mose ist schuld. Mose führt uns, Mose ist unser Führer. Und Gott hat immer ständig Mühe gehabt, ihnen zu zeigen, dass es nicht Mose war, sondern Gott, richtig? Und als Mose dann seine Sünde begeht, was hat er gesagt bei seiner Sünde? Da hat Mose zum ersten Mal gesagt, ja, sollten wir nicht. Ne? Und hat dann den Eindruck erweckt, dass er es ist mit seinem Schlagen, der das Wasser hervorholt. Und jetzt hat Gott gesagt, okay, jetzt haben wir ein Problem. Denn das, was die Israeliten 40 Jahre lang falsch behauptet haben, hast du jetzt quasi erfüllt. Und wenn ich dich jetzt nach Kanaan lasse und die führen lasse, dann wären sie für alle Zeiten denke ich tatsächlich Erstes gewesen. Und um diesen Gedanken ein für alle Mal auszurotten, dass es Mose war, der sie dorthin gebracht hat, hat Gott gesagt, ich muss jetzt jemand anders nehmen, damit deutlich wird, es war nicht Mose, sondern ich war's. Seht ihr? Es war nicht, weil Gott gesagt hat, oh, was für eine harte Strafe kann ich dem Mose geben, sondern um dem Volk deutlich zu machen, es war nicht Mose. Mose war es nicht, ich bin es gewesen. Ich kann jeden Einzelnen rufen, egal wer der Führer ist, ich komme mit euch ans Ziel. Ja? Aber dafür hat den Mose etwas gegönnt. Schaut mal, was er dem Mose dann noch sozusagen als Trost in Anführungsstrichen gegeben hat. Schaut mal in 5. Mose 34, Vers 1. Und Mose stieg von den Ebenen Moabs auf den Berg Nebo auf die Spitze des Pisgah Jericho gegenüber. Da zeigte ihm der Herr das Land, ganze Land, von Gilead bis nach Dan und das ganze Naphtali, das Land Ephraim, Manasse und das ganze Land Juda bis zum westlichen Meer. Auch den Negev und die Jordan-Ebene, die Ebene von Jericho, die Palmenstadt bis nach Zoar. Wer von euch hat sich gerade gewundert? Hat sich jemand von euch gewundert?
Du hast gerade irgendwas anderes gesehen.
Das sind die Stämme.
Nee, ich hab's schon.
Das sind die Stämme von Jakob.
Ja, das sind einige Stämme, das stimmt. Dankeschön, du hast ein bisschen geografisches Vorstellungsvermögen. Wenn ihr euch Juda vorstellt, nicht wahr? So hier irgendwie, hier ist so der See Genezareth und hier ist der Jordan und hier ist ungefähr dann der Berg, ja? Wohin guckt er? Er guckt Gilead, wo ist Gilead? Gilead ist hier oben, okay? Da ist Gilead. Das ganze Naphtali, hier. Das ganze Land Manasse, Ephraim, der Negev, das ist hier der Süden. Dann das Land Juda bis zum westlichen Meer, bis zum Mittelmeer. Jetzt, was sagt das aus, wenn Mose von der anderen Seite des Jordan bis zum Mittelmeer schauen konnte?
Er muss in der Vision gewesen sein.
Jetzt pass mal auf. Der Berg Pisgah, auf dem er ist, wenn wir jetzt so einen Querschnitt machen, wenn wir hier so einen Querschnitt machen, okay? Stell dir vor, wir nehmen ein Messer und schneiden in die Landschaft hinein. Dann sieht es ungefähr so aus. Das Land, da haben wir hier das Meer, nicht wahr? Dann haben wir hier so ein bisschen Ebene. Und dann kommt hier das Hochland Juda. Es geht so runter. Dann ist hier der Jordan, das ist der tiefste Punkt, nicht wahr, in der Erde. Und dann ist hier der Pisgah. Da stand Mose. Und schaute bis hier. Was der Text deutlich machen möchte, ist, der hat das nicht mit seinen bloßen Augen gesehen. Sondern wenn er das gesehen hat, gibt es nur eine Menschenmöglichkeit. Gott hat ihm eine Vision gegeben. Es war nicht einfach nur so ein Aussichtsturm, wo er einfach mal guckt, da ist ein schöner Strandplatz, nicht wahr? Sondern Gott hat ihm in einer Vision das ganze Land gezeigt. Gott hat ihm eine Vision gegeben vom Land Kanaan. Könnt ihr es sehen? Dass es eine Vision war und nicht einfach nur so ein Touristenpunkt. Über den Hügel hinüber. Das ist doch toll. Stellt euch vor, ihr seid irgendwo an einem Touristenpunkt und ihr könnt gar nichts sehen und plötzlich könnt ihr über den Hügel schauen. Nicht, ja? Das war die Vision. Aber das so nebenbei. Das ist gar nicht so wichtig, was ich sagen wollte. Der eigentliche Punkt ist der. Schaut mit mir in Vers 6. Vers 5. Und Mose, der Knecht des Herrn, starb im Land Moab nach dem Wort des Herrn und er begrub ihn im Tal. Wer ist er? Gott selbst. Das war die wahrscheinlich erstaunlichste Begräbnisfeier, die es jemals in der Menschheit gegeben hat. Da waren keine Trauergäste, da war nur Gott. Und Gott hat ihn selbst begraben. Stell dir das vor, Gott hat ein Grab gegraben und hat seinen Knecht Mose begraben. Jetzt pass auf. Aber niemand kennt sein Grab bis zum heutigen Tag. Jetzt, wenn da steht bis zum heutigen Tag, was meint das? Meint das zur Zeit von Moses Tod?
Bis heute.
Okay, ja, aber das stimmt. Ja, aber als das geschrieben wurde, das wurde ja nicht heute geschrieben, nicht wahr? Das Buch, das wurde ja schon irgendwann zu alttestamentlichen Zeiten geschrieben, nicht wahr? Und das Buch Mose wurde eigentlich von wem geschrieben? Von Mose. Aber konnten diese Verse von Mose geschrieben sein? Offensichtlich nicht, weil er hat ja nicht. Also es gibt auch in den Büchern Mose so kleine Zusätze, die offensichtlich von Leuten später, von Esra oder wem auch immer Schreibern geschrieben worden sind, die quasi nach seinem Tod wie so ein gibt es bei Jeremia und bei anderen auch so einen Nachsatz. Schaut mal in Vers 10. Es stand aber in Israel kein Prophet mehr auf, wie Mose, den der Herr kannte von Angesicht zu Angesicht. Das heißt, der, der diese letzten Verse geschrieben hatte, der kannte die Geschichte Israels über einen langen Zeitraum. Ja? Und er sagt, jetzt noch, nach so vielen Generationen, wo kein Prophet mehr aufgestanden ist wie Mose, noch bis heute kennt niemand sein Grab. Warum? Schaut mit mir in Judas. Was ist passiert? Judas. Niemand kannte das Grab aus einem ganz bestimmten Grund. Judas 9. Judas 9. Also, wir haben Mose steigt auf den Berg, sieht diese Vision, stirbt, wird von Gott begraben, von Gott selbst. Gott selbst, weiß nicht, ob er eine Traueransprache gehalten hat, aber das muss wirklich sehr erstaunlich gewesen sein. In Judas 9 lesen wir, der Erzengel Michael dagegen, als er mit dem Teufel Streit hatte. Wer ist der Erzengel Michael? Jesus. Denn der Erzengel Michael ruft mit seiner Stimme, 1. Thessalonicher 4, Vers 16, die Toten hervor, richtig? Und die Toten werden von Jesus hervorgerufen. Johannes 5, Vers 26 und so weiter. Der Erzengel Michael dagegen, als er mit dem Teufel Streit hatte und über den was? Über den Leib Moses verhandelte. Also, jetzt erst wird Mose, er stirbt, er wird begraben. Und dann sagt die Bibel, dass Jesus kam, als Engel Michael, und er hatte jetzt einen Streit am Grab mit Satan. Eine Auseinandersetzung, ein Kampf mit Satan über den Leib. Warum? Er wagte kein lästerndes Urteil zu fällen, sondern sprach, der Herr strafe dich. Jetzt, was hat wohl Jesus vorgehabt?
Er wollte ihn mitnehmen.
Er wollte ihn mitnehmen. Warum hat der Satan dem widerstanden?
Weil er eine Sünde hatte.
Er hatte eine Sünde und er war tot, nicht wahr? Und alle Toten gehören Satan. Aber Jesus sagt, ich nehme ihn mit. Und Satan sagt, das darfst du nicht. Du hast kein Recht dazu. Niemand hat dafür bezahlt. Und er sagt, was sagt Jesus? Der Herr schelte dich. Der Herr schelte dich. Gott wird sich schon um dich kümmern, Satan. Jetzt schaut mal mit mir in Römer 5. Römer 5, Vers 14. Und das macht die Sache ziemlich eindeutig. Römer 5, Vers 14. Dort heißt es, dennoch herrschte der Tod von Adam bis
Mose.
Warum herrscht der Tod nur von Adam bis Mose? Weil Mose der Erste war, der auferstanden ist. Der Tod als undurchdringliche Sache herrschte nur bis Mose. Ab Mose war der Erste, ab diesem Zeitpunkt gab es immer mal wieder hier und da ganz einzelne Leute, die auferstanden sind, sodass man nicht mehr sagen kann, der Tod herrscht. Ja, es gibt einzelne Ausnahmefälle, wo der Tod überwunden worden ist, natürlich allein durch die Kraft Jesu. Das heißt, Mose ist auferstanden. Und woher wissen wir, dass er lebt? In Matthäus 17, da kam er lebendig vom Himmel, nicht wahr?
Mhm.
Matthäus 17, Vers 3. Mit wem kam er zusammen? Mit Elia. Matthäus 17, Vers 3 sagt uns, und siehe, es erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Also, ist Mose auferstanden? Er war der Erste. Aber jetzt gehen wir mal zurück. Die Bibel spricht, es geht ja hier von die Erfahrung oder das, was passiert ist mit der Bibel, wird verglichen mit einer Auferstehung. Und wir wissen, wenn wir ein Thema studieren, wollen wir immer dahin gehen, wo es das erste Mal passiert ist, nicht wahr? Der Anfang. Und die erste Auferstehung, was war das Entscheidende an dieser ersten Auferstehung? Es ging um einen Streit, einen Kampf zwischen Gut und Böse. Das heißt, das Thema der Auferstehung ist eng verknüpft mit dem Thema vom großen Kampf. Hatte Satan ein Interesse, dass die Bibel wieder zum Leben kommt?
Nein.
Nein, Satan hat das Interesse, dass sie da schön bleibt. Ich war in der Verachtung, in der Unkenntnis. Aber Jesus nicht. Kennt ihr noch jemanden? Also wir wissen, es gibt mehrere Leute, die gestorben sind, richtig? Wir wissen, es gibt den Sohn von der Frau aus Zapat, den Elia auferweckt hat, nicht wahr? Dann gibt es den Sohn der Schunamiterin, den Elisa aufgeweckt hat. Dann gibt es den ganz besonderen Fall. Kennt ihr den Mann, der auf die toten Gebeine von Elisa gefallen ist? Kennt ihr die Geschichte? Schlagt mal kurz auf, das ist ganz interessant, nur so aus Interesse. 2. König 13, 21. 2. König 13, 21. Und es geschah, als man einen Mann begrub, da sahen sie plötzlich die Streifschar kommen Und also da sollte ein Begräbnis sein, nicht wahr? Stellt euch vor, das ist ein Begräbnis und man möchte ein schönes Begräbnis machen und plötzlich kommen da irgendwelche Räuber und wild gewordenen Horden und jetzt sagen sie, oh, wir müssen schnell das Begräbnis schnell zu Ende machen und sie werfen ihn einfach in eine Höhle und zwar in das Grab von Elisa. Nach dem Motto, wir haben jetzt keine Zeit hier noch alles schön zu Ende, einfach schnell weg mit ihm, ja? Und was passiert? Und sobald der Mann hinabkam und die Gebeine Elisas berührte, wurde er was? Lebendig und stellte sich aufrecht auf seine Füße. Interessante Parallele, das zeigt, dieses Aufstehen auf die Füße ist tatsächlich ein Bild für die Auferstehung. Ja. Jetzt haben wir keine Zeit darüber zu reden, was das bedeutet und warum das ist. Könnt ihr mal selbst studieren. Einfach nur um zu sehen, es gibt verschiedene Menschen in der Bibel, die unter besonderen Umständen auferstanden sind. Mindestens diese vier im Alten Testament und dann im Neuen Testament. Wer fällt euch ein im Neuen Testament?
Der Sohn von der römischen...
Die Tochter des Jairus.
Die Tochter des Jairus.
Jesus gegangen ist und hat gesagt, mein Sohn ist tot.
Lazarus. Ja, krank. Ja, Lazarus. Ja, genau, von der Sohn von der Witwe, genau. Es gibt so ein paar Fälle, nicht wahr? Und dann natürlich die Menschen, die auferstanden sind, als Jesus gestorben ist, nicht wahr? Als der Tempel zerriss, das Erdbeben kam und die Gräber sich öffneten und einige der Heiligen, der Entschlafenen von den letzten Generationen, auferstanden sind. Jetzt, von all diesen... Bei wem hat der Satan die meiste Sorgfalt darauf verwendet, dass die Person nicht wieder aufersteht? Bei allen Personen, die in der Bibel auferstanden sind. Bei Jesus, nicht wahr? Und ihr habt wahrscheinlich auch letztes Mal schon gesehen und wir haben schon öfter angedeutet, dass die Erfahrung der Bibel ganz ähnlich ist zu der von Jesus, nicht wahr? So wie die beiden Zeugen in Sacktuch gekleidet, 3,5 Jahre weissagen, dann umkommen und jetzt wieder auferstehen. So kam auch Jesus auf die Erde, hat für 3,5 Jahre auf der Erde gewirkt, hat geweissagt, hat gelehrt, wurde dann auch nicht in Sacktuch, aber auch sozusagen in menschlicher Form und arm und ohne großes Aufsehen zu regen. Auch dann wurde er umgebracht und er wurde auch wieder, also er wurde dann auferweckt. Jetzt, wie hat Satan versucht, ihn im Grab zu halten? Was? Ja, Jesus. Wie hat er versucht, Jesus im Grab zu halten?
Mit Stein und Soldaten,
nicht wahr? Haben wir das mal durchgenommen, was da passiert? Machen wir das ganz kurz besprechen. Schaut mal mit mir in Matthäus. Matthäus 27, Vers 62 und 63. Matthäus 27, Vers 62 und 63. Die Bibel sagt, am anderen Tag nun, der auf den Rüsttag folgt, versammelte sich die obersten Priester und die Pharisäer bei Pilatus. Wer war Pilatus? Der römische Statthalter, richtig? Und sprachen, Herr, wir erinnern uns, dass dieser Verführer sprach, als er noch lebte, nach 3 Tagen werde ich auferstehen. Fällt euch irgendwas Besonderes an diesen beiden Versen auf? Schaut mir die Verse genau an. Fällt euch irgendwas auf?
Also erstens mal, der Tag nach dem Rüsttag war der Sabbat.
Okay, der Rüsttag ist der Freitag, nicht wahr? Und der Tag nach dem Rüsttag ist der Sabbat. Das heißt, sie kommen an einem Sabbat. Meint ihr, war das so eine gute Idee, für einen Juden am Sabbat zu den Juden, zu den Römern zu gehen und über solche Dinge zu sprechen?
Haben gegen ihr eigenes Gesetz verstoßen.
Das war eigentlich nicht so besonders gesetzeskonform, nicht wahr? Okay, aber davon mal abgesehen. Fällt euch noch was auf, in Bezug auf Sabbat und dem, was sie sagen?
Sie nennen Jesus einen Verführer.
Sie nennen ihn einen Verführer, genau. Sie nennen ihn Verführer, ja. Wir kommen gleich sofort auf den Punkt. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Fällt euch irgendwas auf in Bezug auf Sabbat? Wenn ihr Vers 3...
Sie geben einen Arbeitsauftrag ein. Also die können ja selber das...
Ja, sie geben einen Arbeitsauftrag. Ja, das stimmt.
Pilatus.
Sie gehen zu Pilatus. Was sagen sie? Welches der Worte hat besondere Bedeutung in Bezug auf den Sabbat?
Herr, wir erinnern uns. Wir nennen ihn Herr, der Pilatus.
Ja? Ja? Das ist ein anderes Wort. Ein Wort, das eine ganz spezielle Bedeutung hat im Kontext der Tatsache, dass es sich um einen Sabbat handelt.
Am nächsten Tag. Ja, er tut den Sabbat anders. Er sagt ein anderer Tag.
Ja, nein. Welches Wort ist es? Nein. Es gibt ein Wort, wenn ich das sage, werde ich gleich. Erinnern! Warum erinnern? Das Sabbatgebot heißt wie?
Gedenke
des Sabbattages. Erinnere dich an den Sabbat jetzt. Warum sollen wir uns an den Sabbat erinnern? Warum sollen wir an ihn gedenken? Ja, was ist der Grund, was Gott ihn gesegnet hat? Weil Gott an diesem die Schöpfung vollendet hat. Und wie hat Gott geschaffen? Durch sein Wort. Also ist der Sabbat eine Erinnerung an das Wort Gottes. Aber wer hat die Welt wirklich geschaffen? Jesus. Das heißt, wir feiern den Sabbat, um was zu tun? Um uns an das Wort Jesu zu erinnern. Und diese Juden, die vorgeben, den Sabbat zu halten, haben, das kann man gar nicht beschreiben, sie kommen am Sabbat und sagen, wir erinnern uns an die Worte des Verführers. Jetzt mit anderen Worten, sie hätten sagen sollen, der Sabbat ist dazu da, dass man sich an die Worte Jesu erinnert. Und erinnern Sie sich an die Worte Jesu? Sie erinnern sich an die Worte Jesu, aber nennen ihn nicht ihren Schöpfer und ihren Erlöser, sondern ihren Verführer. Ein Verführer sagt etwas, was nicht stimmt, nicht wahr? Das heißt, sie sagen, sein Wort ist falsch. Aber der Sabbat ist dazu da, um zu beweisen, dass sein Wort das tut, was es sagt. Es werde Licht und es wurde Licht. Könnt ihr sehen, das ist die höchste Form von Sabbatbrechen, die es überhaupt gibt. Das ist noch viel schlimmer, als am Sabbat alles Mögliche tun, zur Arbeit zu gehen. Das ist die höchste. Sie haben sich erinnert an die Worte Jesu, das, was sie tun sollten, aber anstatt ihn zu ehren, verachten sie ihn. Könnt ihr das sehen? Die höchste Form von Sabbatbrechen. Und nebenbei gesagt, wie wird diese Form von Sabbatbrechen dann besiegelt? Durch ein römisches Siegel. Ein römisches Siegel, das das Sabbatbrechen sozusagen festmacht. Klickt es so ein bisschen bei euch? Ein römisches Siegel, dass ihr Sabbatbrechen, seht ihr, das ist eine ganz versteckte Andeutung an das Mahlzeichen des Tieres. Und was hat Jesus gemacht? Am Sabbat hat er geruht. Und was hat er am Sonntag gemacht? Er hat das römische Siegel gebrochen. Das römische Siegel gebrochen am Sonntag, nicht wahr? Ist das nicht interessant? Sie haben versucht, übrigens, nebenbei, haben die Juden gewusst, dass er vorhat, wieder aufzustehen?
Ja.
Haben sie befürchtet, dass er wieder aufersteht?
Ja.
Sie haben gesehen, wie er Tote zum auferweckt hat, nicht wahr? Sie haben gesehen, wie sie wussten, dass er auf Wasser gehen kann. Sie haben das alles gesehen. Und ich vermute, dass die Juden auch Angst hatten, dass er irgendwie wieder auferstehen könnte. Und wisst ihr was? Jetzt haltet euch fest, wie unfassbar diabolisch sie waren. Was wäre die Strafe gewesen für Gotteslästerung normalerweise?
Todesstrafe,
das stimmt, aber was für eine Strafe? Steinigung. Warum haben sie nicht gesteinigt? Sie wussten, es gibt eine Stelle im Alten Testament, wo es heißt, dass es einen besonderen Fluch gibt für alle, die am Holz hängen. Mit anderen Worten, wer am Holz hängt, der steht direkt unter Gottes Fluch. Sie wollten ihn nicht einfach steinigen lassen, nicht einfach nur umkommen lassen, sondern sie wollten sicherstellen, wenn er stirbt, muss er sterben unter dem Fluch Gottes, weil sie gesagt haben, wenn er unter dem Fluch Gottes stirbt, kann er nicht wieder auferstehen. Deswegen haben sie gerufen, kreuzige ihn. Nicht einfach nur steinige ihn, töte ihn, kreuzige ihn, damit er nicht nur stirbt, sondern dass er unter dem Fluch Gottes stirbt, weil sie haben gesagt, wenn er unter dem Fluch Gottes stirbt, dann gibt es keine Möglichkeit, dass er aufersteht. Dann haben wir es geschafft. Nicht nur einfach töten, sondern so töten, dass keine unter jeden Umständen sichergestellt ist, dass er nicht wieder aufersteht. Kreuzige ihn. Können Sie sehen, wie diabolisch die waren? Die haben genau gewusst, was sie machen. Und deswegen ist es so erstaunlich. So erstaunlich, dass Gottes Kraft in der Lage ist, sogar jemanden von den Toten aufzuwecken, der am Kreuz hängt. Ich glaube, das hat sie völlig aus der Bahn geworfen. Denn Gott ist stärker als alle diabolische Kraft. Jesus ist auferstanden. Darf ich euch eine Frage stellen? Wer hat Jesus auferweckt? Ja, Gott hat ihn auferweckt. Aber sagt es mir doch genau. Wie war der genaue Ablauf? Ist Gott ins Grab gegangen, hat ihn...
Nein, er ist durch Schöpfe, der Vater
Jesus kommt auf den Vater ruft, ja. Also der Vater hat ihn gerufen und dann?
Jesus ist aufgestanden.
Wie?
Engel sind reingegangen.
Engel haben ihn aufgeweckt. Was war, also Gott hat ihn gerufen, ja, richtig? Aber woher kam die?
Der Geist.
Die Kraft. Der Geist, ja? Schaut in den Johannes. Johannes 10, Vers 18. Johannes 10, Vers 18. Schon Vers 17 schon. Vers 17. Johannes 10, Vers 17. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Hätte irgendjemand Jesus töten können, ohne dass er zugestimmt hat? Das wäre unmöglich gewesen. Er sagt, ich könnte Legionen von Engeln rufen, nicht wahr? Er hat es freiwillig gelassen. Ich habe es Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Und jetzt auf diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Also woher kommt der Auftrag? Woher kommt der Befehl? Vom Vater, aber woher kommt die Kraft, die Macht? Von ihm selbst. Jetzt haltet euch fest. Jesus hat sich selbst auferweckt. Jetzt das sprengt alles, was wir uns überhaupt vorstellen können. Jesus hat sich selbst auferweckt, aber er hat so lange gewartet, obwohl er tot war, bis der Vater ihn gerufen hat. Jetzt versucht gar nicht, euch irgendwie das zu erklären und wie war das. Da stößt man in Bereiche, wo man einfach sagt, Gott, ich danke dir, dass ich noch eine mindestens 3 bis 5 Milliarden Jahre habe, um dich das alleine zu fragen. Danach musst du dich um andere Leute kümmern. Aber das dauert lange, bis wir das verstehen werden, nicht wahr? Das werde ich nicht begreifen. Aber zum Glück haben wir die ganze Ewigkeit. Gott wird uns das erklären. Die Bibel, er sagt, ich habe die Macht, es wieder zu nehmen. Den Auftrag dafür komme ich vom Vater. Und das ist ja so, wie auch die ganzen Wunder getan hat. Ihr wisst, er hat die Wunder nicht getan, einfach weil er Gott war. Er hat immer darauf gewartet, dass der Vater es ihm erlaubt. Nur darauf gewartet, dass der Vater es ihm erlaubt. Wenn der Vater es ihm nicht erlaubt hat, hat er kein Wunder getan. Ja? Hat immer mit dem Vater in Übereinstimmung gelebt. Jesus hat sich selbst auferweckt. Jetzt schaut mal mit mir, wie die Reaktion der Jünger war, als sie ihn haben wieder gesehen. In Markus 16, Vers 1 bis 4. Markus 16. Nebenbei, haben die Jünger gewusst, dass er wieder auferstehen wird?
Ja. Ob.
Ja, bevor wir zu Markus 16 gehen, Entschuldigung, das muss ich euch, ich glaube, ich habe es euch mal gezeigt, aber ich zeige es euch nochmal. Lasst euren Finger in Markus 16, wenn ihr schon da seid. Ansonsten kommt mit mir zu Lukas 18. Lukas 18, Vers 31 bis 34. Lukas 18, Vers 31 bis 34. Er sagt dort, er nahm aber die 12, wer sind die 12? Die Jünger, nicht wahr? Zu sich und sprach zu ihnen, siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles erfüllt werden, was durch die Propheten über den Sohn des Menschen geschrieben steht. Also alles, was im Alten Testament steht. Denn er wird den Heiden ausgeliefert und verspottet und misshandelt und angespuckt werden und sie werden ihn geißeln und töten und am dritten Tag wieder auferstehen. Stopp hier, nicht weiterlesen. Ist das deutlich? Ist das sehr symbolisch verschlüsselt, dass man raten muss, was da steht? Das ist ziemlich deutlich. Lesen wir den nächsten Vers. Und sie verstanden nichts davon und dieses Wort war ihnen zu geheimnisvoll und sie begriffen das Gesagte nicht. Seht ihr? Da waren Menschen, die haben 3 Jahre lang mit Jesus gelebt, die wussten, wer die Bibel auslegt und da sagte ihnen explizit, was steht, ohne irgendwelche Symbole und Jahreszeitketten. Er sagt, genau so. Und sie sagen, was hast du jetzt gemacht? Schwer zu verstehen. Erklär nochmal. Und jetzt schmunzeln wir vielleicht ein bisschen darüber, aber ich glaube, es gibt auch für unsere Zeit Prophezeiungen, die sind so klar und einfach zu verstehen. Und wir sagen, ach, das ist zu schwer, wer soll das sich damit beschäftigen, nicht wahr? Und, ach. Und dann sind wir enttäuscht, wenn etwas passiert in unserem Leben und dann später stellen wir fest, ja, Gott hat es doch gesagt, nicht wahr? Also die Jünger hätten es wissen können, ja? Also Jesus hat das nicht irgendwie hinter den Berg gehalten. Jetzt gehen wir zu Markus 16. Markus 16 und schauen uns dort, und wir studieren deswegen jetzt die Auferstehung Jesu, weil wir haben gesehen, die Zeugen, die Bibel, das Wort Gottes hat eine parallele Entwicklung zum Leben Jesu, nicht wahr? Und wenn wir die Auferstehung Jesu studieren, verstehen wir auch besser, was gemeint ist mit der Auferstehung der Bibel. Markus 16, Vers, schauen wir in Vers 1 bis 4. Ja, und als der Sabbat vorüber war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Gewürze, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sehr früh am ersten Tag der Woche, als die Sonne aufging, kamen sie zu dem Grab und sie sagten zueinander, wer wälzt uns den Stein von dem Eingang des Grabes? Und als sie aufblickten, sahen sie, dass der Stein weggewälzt war. Er war nämlich sehr groß. Und in Vers 5 heißt es, und sie gingen in das Grab hinein und sahen einen jungen Mann zu Rechten sitzen, bekleidet in einem langen weißen Gewand, und sie entsetzten sich oder erschraken. Vers 8. Und sie gingen schnell hinaus und flohen aus dem Grab. Es hatte sie aber ein Zittern und Entsetzen befallen und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Könnt ihr die ganzen Worte sehen? Entsetzen, zittern, fürchten, fliehen, erschrecken, entsetzen. Was ist die Reaktion, als die Bibel wieder aufersteht? Furcht. Etwas, was wir nicht wissen können, aber plötzlich ist man erschrocken. Gehen wir mal zu Vers 10 und 11. Dort heißt es, diese Maria Magdalena ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren, die trauerten und weinten. Und als diese hörten, dass er lebe und von ihr gesehen worden sei, glaubten sie es nicht. 12. Danach offenbarte er sich zwei von ihnen auf dem Weg in einer anderen Gestalt, als sie sich aufs Land begaben. Das sind die Emmaus-Jünger, nicht wahr? Und Vers 13 sagt, und diese gingen hin und verkündeten es den übrigen, aber auch ihnen glaubten sie nicht. Gehen wir zu Lukas 24. Das ist wirklich erstaunlich, oder? Jetzt Lukas 24 ist noch ein bisschen präziser. In Lukas 24, Vers 11 lesen wir. Seid ihr da, Lukas 24, Vers 11? Und ihre Worte kamen ihnen vor wie ein Märchen. Und sie glaubten ihnen nicht. Ich habe gesagt, ja, ihr erzählt ja Märchen. So ein Quatsch. Jetzt pass auf, hier ist ein interessanter Punkt. Jesus war bereits auferstanden, aber selbst seine engsten Mitarbeiter, seine Jünger, haben es nicht sofort realisiert. Könnt ihr es sehen? Sie wollten es nicht glauben. Das heißt, es dauerte einen kleinen Zeitpunkt, bis sozusagen der auferstandene Jesus auch wieder für die Jünger quasi auferstanden, bis es sozusagen sie begriffen haben, er ist auferstanden. Und was hat bei den Jüngern, Lukas 24, dazu geführt, dass sie plötzlich erkannt haben, ja, Jesus ist auferstanden. Was hat dazu geführt, dass sie erkannt haben, er ist auferstanden? Was war das Element, wo sie plötzlich wieder gesehen haben? Ja, er lebt.
Das war also ein Geschehnis.
Als er hier, schauen wir jetzt, wir können gleich den nächsten Vers anschauen, Lukas 24. Da erscheint Jesus den Jüngern, richtig? Erkennen sie ihn? Erst einmal nicht. Woran erkennen sie ihn dann letztendlich? Schaut mit mir in Vers 25, 26, und er sprach zu ihnen, o ihr Unverständigen, wie ist euer Herz träge, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben, musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen, nicht wahr? Und als sie dann die ganze Prophezeiung nochmal studieren quasi und ihn dann sehen, wie er das Brot bricht und sie sehen seine Wundmale, jetzt sehen wir es. Das heißt, als sie sehen, wie sich die Prophetie erfüllt, sehen sie auch, dass er auferstanden ist. Mit anderen Worten, vermutlich, oder die Auferstehung Jesu war oder das Erkennen der Auferstehung Jesu war geknüpft an erfüllte Prophetie. Könnt ihr das sehen? Dass sie die Prophetie verstehen. Und als sie jetzt Jesus sehen, da erklärt er ihnen noch tiefer die Prophetie. Schaut in Lukas 24 weiter in Vers 44 und 45, also jetzt allen erschienen ist und sie haben ihn alle gesehen oder fast alle. Da heißt es, Vers 44 und 45, er aber sagte ihnen, das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Moses und den Propheten und den Psalmen von mir geschrieben steht. Da öffnet er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden. Und sie haben die Prophetie besser verstanden und haben jetzt, das war alles vorhergesagt. Und was haben sie vorgeglaubt? Sie haben vorgeglaubt, sie waren in ein Loch gefallen, nicht wahr? Sie hätten geglaubt, all ihre Hoffnungen, die sie gehabt haben, waren ein Irrtum. Und diese gleiche Erfahrung, dieses gleiche Prinzip, Jesus sagt etwas voraus, er stirbt, er wird wieder auferweckt, aber diese Auferstehung wird erst erkannt, als man sozusagen das mit der Prophetie vergleicht und die Prophetie studiert. Das Gleiche werden wir jetzt hier wiederfinden, in den letzten Minuten. Genau das gleiche Muster. Schauen wir mal noch einmal in Offenbarung 11, Vers 11. Genau. Wann würde die Bibel wieder auferstehen? Nach 3,5 Tagen, ja? Jetzt 3,5 Tage sind wie viel Jahre? 3,5 Jahre. Denn wir wissen, ein Tag steht für ein. Und das steht wo?
Ezekiel 4, Vers 6.
Dankeschön. Dankeschön. Super. Weiß jemand noch vom letzten Mal, wann diese 3,5 Jahre waren? Das sind ja nicht die 1260 Jahre, die großen, 3,5 Zeit, sondern die buchstäblichen 3, also die 3,5 Tage, die 3,5 Jahre sind. Dieser kleine Zeitabschnitt in der Französischen Revolution, wo die Bibel verboten war und wo Religion verboten war. Wer weiß noch, wann das war? Ja, 1700 ist schon mal gut. Wann wurde die Religion offiziell in Frankreich per Staatsdekret verboten und verpönt und man durfte keine Bibel besitzen, war alles, und man hat per Dekret erlassen, es gibt keinen Gott, und man hat ja dann auch die Wochentage geändert in eine 10-Tage-Woche und so weiter und so fort. Das war im, könnt ihr euch erinnern, Ende, es war im November 1793. Könnt ihr euch erinnern? Ich soll ein bisschen größer schreiben. 1793. Jetzt 3,5 Jahre, Ende 1793, 3,5 Jahre weiter bringt uns wohin?
97.
Genau, Mitte, ja, früher Sommer, Juni, es war genau im Juni, glaube ich, Sommer ungefähr so, 1797. Jetzt.
Ein Jahr vor der tödlichen Wunde.
Bingo. Die Bibel sagt, übrigens, hier gab es einen Befehl, in diesem, ich weiß es nicht im Kopf, Juni oder Juli 1797, wo man diesen Befehl wieder aufgehoben hat. Ja, man hat das sozusagen wieder rückgängig gemacht. Das heißt, das, was hier passiert ist, wurde rückgängig gemacht. Das wurde beschrieben als die Tötung der Bibel. Das Rückgängigmachen der Tötung ist die Wiederauferstehung, nicht wahr? Geist raus, Geist rein, sozusagen. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt war es wieder erlaubt, die Bibel zu lesen, und es war wieder erlaubt, Religion auszuüben und sie zu studieren. Aber wenn man 3,5 Jahre die Bibel für tot erklärt hat, was meint ihr, wie viele Menschen haben angefangen, die Bibel zu lesen? Wahrscheinlich wenige, nicht wahr? Was passiert, wenn man über einen längeren Zeitraum den Leuten einredet, es gibt keine Bibel, es gibt keinen Gott und die Bibel ist nur Märchen, Geschichten. Was passiert im Denken der Leute, selbst wenn sie jetzt wieder Zugang zur Bibel haben? Sehen es mit anderen Augen, haben nicht mehr so viel Vertrauen darin. Wenn ihr das sehen wollt, wie sich das praktisch auswirkt, fahrt in den Osten unserer wunderschönen Republik, wo den Leuten 40 Jahre lang eingetrichtert worden ist, Religion ist Opium fürs Volk, nicht wahr? 40 Jahre, wisst ihr, dass Ostdeutschland die Wiege des deutschen Protestantismus ist? Da war Luther, nicht wahr? Da waren die ganzen, in Preußen waren eines der Vorreiterrollen für die Freiheit der Religion und für den Protestantismus, da waren die stärksten Kräfte des Protestantismus in Ostdeutschland. Und ich glaube, es gibt einen Grund, warum der Kommunismus ausgerechnet dort sein musste, nicht wahr? Um die Leute ihrer protestantischen Wurzeln zu berauben. Aber das ist ein anderes Thema. Und deswegen ist es heute so schwer für die Leute überhaupt noch so einen Zugang zu finden zur Bibel, nicht wahr? Das heißt, selbst die Leute, die jetzt sozusagen sagen, okay, wir studieren wir die Bibel, schauen wir mal, was dort steht, aufgrund der Entwicklung, nicht wahr? Und es war ja mittlerweile Mode geworden, an die Menschenrechte zu glauben, wir haben das alles studiert, nicht wahr? Und die neue Freiheit und intellektuell und, ach, ich weiß nicht, Aufklärung. Und da hat man zwar die Bibel jetzt lesen wollen, so, aber mehr so aus seinem humanistischen Blickfeld, nicht wahr? Als ein Meisterwerk der Literatur, so wie man es heute noch machen möchte, nicht wahr? Die Bibel ist ein interessantes Buch, natürlich kann man nicht alles als Wort Gottes annehmen, aber es ist schon alles in Ordnung, nicht wahr? Gott musste zeigen, dass sein Wort lebendige Kraft hat, nicht wahr? Und wie hat Jesus bewiesen, dass er der Auferstandene ist? Wie hat er es bewiesen? Was haben wir gesagt? Durch die Prophetie. Und wie hat die Bibel bewiesen, dass sie Autorität hat? durch die Prophetie. Was ist ein Jahr später passiert? Kurz nachdem sie wieder erlaubt war. Was ist das nächste? Das nächste Jahr war das Jahr 1798. Und woher kennen wir dieses Datum 1798? Aus der Prophetie, genau. Was ist dort passiert?
Jesus ist ins Heiligtum.
Das war im Jahre 1800?
Ins Allerheiligste 44.
1844, genau. Aber was ist hier passiert?
Papst wurde.
Das war das Jahr, wo der Papst gefangen genommen wurde. Könnt ihr euch erinnern? Wo die berühmten, so oft zitierten 1260 Jahre des Mittelalters zu Ende gingen. 1798. Und wisst ihr, was da passiert ist? Als auf das Jahr genau hin, dass das kleine Horn aus Daniel 7 und Daniel 8 gefangen genommen wurde, die tödliche Wunde erhielt und man zeigen konnte in der Bibel, dass das tatsächlich vor 2500 Jahrtausenden von Daniel vorhergesagt worden ist. Glaubt die Leute haben das noch als ein interessantes Buch der Weltgeschichte anbetrachtet oder als etwas außergewöhnlich Supernatürliches? Das hat plötzlich der Bibel eine ungeheure Wirkung verschafft. Und wir werden das nächste Mal schauen, wie die Bibel nach diesem Datum plötzlich ganz an einem anderen Licht dastand als davor. Heute haben wir, wisst ihr, dass wir heute die Bibel so viel haben? Und dass jeder eine Bibel kaufen kann, hat damit zu tun. Das werden wir das nächste Mal anschauen. Wenn das nicht passiert wäre, dann gäbe es wahrscheinlich heute genauso viele Bibeln, wie es vielleicht Bücher von Plato und von Plutarch und von Plinius dem Jüngeren gibt, also antike Geschichtsbücher, ja? So für Gelehrte, die vielleicht Hebräistik studieren. Aber dass es die Bibel heute in tausenden von Übersetzungen gibt, als iPhone und als iPad und als, ich weiß nicht, alles Mögliche, hat damit zu tun, wir das nächste Mal studieren. Dass die Leute hier gesehen haben, dass viele Menschen, vieler Kirchen gesehen haben, meine Güte, die Bibel ist viel realistischer, viel autoritativer, viel lebendiger, als wir uns jemals geglaubt haben. Es war wie eine Auferstehung. Denn das konnte niemand erklären mit rein menschlicher Philosophie und mit Menschenrechten und bla bla bla. Schaut mit mir in 2. Petrus. 2. Petrus. Zweite Petrus 1, Vers 19. 2. Petrus 1, Vers 19 sagt, und so halten wir nun fest an dem was? An dem völlig gewissen prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran. Woran? Darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint. War das ein dunkler Ort? Es war sehr dunkel. Ist heute ein dunkler Ort? Ziemlich finster. Aber die Prophetie scheint wie ein Licht, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Es begann ab dieser Zeitpunkt, wo die Leute gesagt haben, hey, Moment mal, wenn Daniel 7 sich so präzise erfüllt, was ist mit Daniel 8? Was war mit Daniel 9? Was ist mit Offenbarung? Und sie haben angefangen, die ganzen Prophezeiungen neu zu studieren. Und es ist ab diesem Zeitpunkt, dass viele Menschen angefangen haben, darauf zu warten, dass Jesus bald wiederkommt. Glaubt bloß nicht, die Milleriten waren die Einzigen. In Denominationen über die ganze Welt haben Leute angefangen zu glauben, Jesus kommt bald wieder, weil sie gesehen haben, die Prophetie ist wirklich vertrauenswürdig. Und wir werden das nächste Mal sehen, was mit der Bibel danach passiert ist, im nächsten Vers. Ihr werdet staunen. Ihr werdet auch staunen, was dann sich geschichtlich ereignet hat. Ihr wollt nächstes Mal nicht verpassen. Nächstes Mal wird wirklich super spannend. Aber halten wir fest, die Auferstehung der Bibel, nicht, dass die Bibel wirklich tot war oder nicht existiert hat, sie war immer da. Aber sie wurde quasi nicht für ernst genommen. Sie wurde einfach weg aus dem Denken der Menschen. Und Gott hat es geschafft, durch die Prophetie, das hat er vor Jahrtausenden schon vorhergesehen, nicht wahr? Schaut euch vor, Gott hat das ja schon vor Jahrtausenden gesehen und hatte extra genau das so gemacht, hat die Prophezeiung so gegeben, weil er genau wusste, da wird es passieren. Und jetzt sieht er die Franzosen, wie sie in ihrem kleinen Parlament da beschließen, es gibt keinen Gott und die Bibel muss auf und die Bibel muss verbrannt werden, nicht wahr? Und ich denke mir, Gott sitzt da und sagt, ja. In 3-4 Jahren. Fragt nochmal nach. Da werdet ihr sehen, da werdet ihr euch selbst euch wundern. Gott weiß im Voraus. Und auch wenn wir nicht immer alles sehen, Gott weiß es. Und wir tun gut daran, auf sein Wort zu achten, selbst wenn wir es nicht wirklich sehen, wo geht's lang. Und dieser Zeitpunkt, als der Papst gefangen genommen wurde, da konnte niemand sagen, hör, das hat sich Daniel ausgedacht, das wurde im Nachhinein geschrieben. Ich meine, jeder wusste, Daniel ist Altes Testament. Das sind mehr als 2000 Jahre zurück. Tja, Satan hat es zwar geschafft, auch heute ein bisschen die, also wenn wir das nächste Mal besprechen, wie auch immer. Könnt ihr sehen, wie die Bibel wieder zur allgemeinen weltweiten Anerkennung gekommen ist? Nicht dadurch, dass jemand ihren literarischen Stil analysiert hat, sondern dadurch, dass sich Prophetie erfüllt hat. Und dadurch werden wir auch Menschen überzeugen können, dass die Bibel autoritativ ist und dass sie Macht hat und dass sie unser Leben verändern kann, wenn wir sehen, dass Gott Herr der Geschichte ist. Soweit verständlich? Soweit klar? Sind wir dankbar für die Prophetie? Wer hätte das gedacht, nicht wahr? Nächstes Mal werden wir mehr sehen, was passiert mit der Bibel, wenn, nachdem sie auferstanden ist. Ihr werdet sehen, was das Tolle an Gott ist, wenn er etwas wiederherstellt, ist es hinterher immer noch besser als vorher, nicht wahr? Das werden wir nächstes Mal sehen. Okay, dann wollen wir noch gemeinsam beten und Gott danken, dass wir so ein wunderbares Wort Gottes haben, oder? Lass uns aufstehen. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen für dein wunderbares Wort. Wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass du uns Kraft schenkst, jeden Tag neu damit zu leben. Und wir haben gesehen, dass trotz aller Versuche, es zu unterdrücken, es zu verbieten, es zu verbrennen, dein Wort mit einer ungeheuren Präzision über Jahrtausende hinweg weltgeschichtliche Ereignisse vorhergesagt hat, die von besonderem Interesse für dein Volk sind. Und wir danken dir so sehr, dass allem Toben der Völker und der Heiden zum Trotz dein Wort immer noch steht und bis heute noch niemand es widerlegen konnte. Und wir bitten dich von ganzem Herzen, dass das nicht nur einfach Faktenwissen in unserem Kopf ist, sondern dass wirklich der Morgenstern Jesus Christus dabei in unseren Herzen aufgeht, dass wir wissen, du kommst bald wieder und wir haben ein sicheres Licht in der Prophetie, das uns Schritt für Schritt führt. Hab Dank für alles, was du uns gezeigt hast und dass du uns nächste Woche noch mehr zeigen möchtest. Im Namen Jesu. Amen.
Amen. Amen.
Dann habt einen guten Nachhauseweg und bis zur nächsten Woche, ihr lieben Zuschauer am Livestream. Gott segne euch auch und wir freuen uns, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Amen.